Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu Subkutan, der halbstündigen Themensendung für Kultur, Alltag und Gesellschaft. Es ist der erste Mittwoch im Monat. Zeit für unseren Subkutan Talk. Schön seid ihr dabei. Am Mikrofon für euch ist Tom Hensel. Sie sind kaum zu übersehen, die Frauen und Männer mit den roten Westen in den Straßen von Bern. Treffen kann man sie des Nachts in den Seitengassen, aber auch mittendrin an den Hotspots des gesellschaftlichen Treibens. Die Rede ist von Mitarbeitenden des Pinto. Pinto ist eine vor 10 Jahren ins Leben gerufene städtische Organisation und steht für Prävention, Intervention und Toleranz. Das Team von Pinto macht aufsuchende Straßenarbeit in Bern. Gerade von linker Seite ist Pinto kein unumstrittenes Organ. Nebst der Aufgabe der sozialen Arbeit hat Pinto eben auch den Auftrag, in Berns Straßen für Ordnung zu sorgen. Heute zu Gast im Studio ist Silvio Flückiger, der Leiter von Pinto. Im ersten Teil vom Talk wollen wir von ihm wissen, ob Pinto nun eine soziale Initiative oder ein freundlicher Ordnungsdienst ist. Im zweiten Teil des Talks gehen wir dann auf eine junge Entwicklung in Berns Gassen ein. Immer mehr Menschen landen aufgrund einer psychischen Erkrankung auf der Straße. Über die Ursachen dieser Entwicklung und wie Pinto auf die neuen Herausforderungen reagiert, spricht Irene Müller mit Silvio Flückiger, dem Leiter von Pinto.
Subkutan Talk. Guten Morgen, Silvio. Schön, bist du im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Irene. Merci, dass du da sein.
Du arbeitest bei Pinto, der offenen Strassenarbeit, und hast wahrscheinlich eine ganz eigene Sicht auf die Stadt. Jetzt, wo du hergekommen bist ins Rabe-Studio, was hast du schon gesehen oder abgecheckt in der Stadt?
Ja, also ich bin über den Bahnhof gekommen, da schaut man runter, wenn man ihn so kennt. Das war für uns auch noch so ein bisschen gäbig gewesen. Wir fangen schon um 9 Uhr an. Ich war schon relativ früh da, 4:08. Einfach ein bisschen schauen, wer rum ist, dass man ein bisschen wissen, was außerhalb von den Einsatzzeiten ist. Und dann hier bei euch im Studio rundum haben wir zwischendurch noch ein bisschen zu tun, also noch mal können schauen, wie es im Randweg am Morgen aussieht.
Und irgendwelche überraschende
Entdeckungen? Nein, zum Glück nicht.
Okay, super. Du bist seit 2007 Leiter von Pinto. Da fallen ja unterschiedliche Tätigkeiten. Also nicht nur die Arbeit auf der Gasse in deinen Aufgabenbereichen, unter anderem öffentliche Vermittlungsarbeit. Und die fängt ja bereits beim Begriff Pinto an. Also ich habe das jetzt gerade als zusammengefasst als offene Strassenarbeit, aber so richtig trifft es den Nagel nicht auf den Kopf, oder?
Ja, ist schon ganz schwierig zu sagen, weil die Aufgabengebiete, die wir haben, sind sehr breit. Ich sage immer, es ist eine Mischung zwischen aufsuchender Sozialarbeit und Konfliktarbeit im öffentlichen Raum. Also zu vermitteln in Konflikten, zu probieren, Lösungen zu finden bei Beschwerden. Und das alles eigentlich, dass die Leute wieder selber Lösungen finden können, ohne dass es irgendwie eine Autorität braucht, wie die Polizei, die nachher die Sachen stellvertretend löst für die Leute, die Probleme haben.
Ihr seid ja irgendwie so ein bisschen eine Semi-Autorität, oder? Das Pinto ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen habt ihr die Aufgabe von der Sozialarbeit und zum anderen setzen die doch auch repressive Massnahmen um, oder?
Ja, also repressive Massnahmen muss man ein bisschen differenzieren. Das ist, wir haben keine besonderen Rechte. Also wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Bürger eigentlich. Als Repression bei uns wird bezeichnet, dass wir ordnungsdienstlich intervenieren, kommunikativ. Das heisst, wir machen die Leute auf Fehlverhalten aufmerksam, fordern Verhaltensanpassungen. Aber ich kann niemanden zwingen zu jemandem. Ich bin auf Kooperation angewiesen. Eigentlich mache ich es genau das Gleiche wie ein Sozialarbeiter, auch bei sich im Büro. Man unterstützt und hat gewisse Regeln, die man fordert, dass die eingehalten werden. Von dem her, es ist eigentlich, der Ordnungsdienst ist immer ohne Teil von der sozialen Arbeit.
Mhm. Und gleich, also stelle ich mir das wie noch schwierig vor, so quasi ein Vertrauen aufzubauen, wenn ich am Morgen der Sozialarbeiter bin, der hilft, jemandem eine Wohnung zu finden, und am Nachmittag quasi, wie sind sie zurecht auf der Straße oder holt sogar die Polizei, weil jemand zu viel getrunken hat und sich auffällig verhaltet oder...
Ja, also es ist klar, wenn ich jemandem eine Wohnung verhilfe oder wenn ich ihn irgendwie unterstützen kann, dass sich seine Finanzlage verbessert oder so, dann wird man natürlich schon mehr geliebt, als wenn ich jemanden darauf aufmerksam mache. Es ist zum Beispiel Drogenkonsum im öffentlichen Raum, dass das nicht ein guter Ort ist, dass er so fertig machen so aufräumen noch gehen. Einfach der, der Polizei holen ist, wir holen praktisch nie Polizei, das ist eigentlich fast nur bei Gewaltdelikt, wo wir das machen. Sonst fordern wir auf, dann halten sich die Leute dran oder nicht, weil dann auch in den meisten Fällen halten sie sich eigentlich an die Regeln. Also wir haben vor rund 7000 Interventionen im Jahr, die wir haben, die man als ordnungsdienstlich bezeichnen könnte, wobei das meiste einfach miteinander reden ist, haben wir im letzten Jahr 3 Mal die Polizei müssen lassen, damit man einfach auch ein bisschen die Relationen sieht.
Und also, wie hast du das Gefühl, werdet ihr als Binte auf der Straße wahrgenommen? Sind ihr mehr der Sozialarbeiter oder mehr der Tätschmeister?
Schon mehr der Sozialarbeiter. Es ist auch rein, wenn man es anschaut, schon vom Stundenaufwand, den wir haben, investiert man wesentlich mehr Zeit in die soziale Arbeit, als in das, dass man Leute auf Regeln aufmerksam macht.
Ja. Und du selber, wenn du unterwegs bist auf der Gasse, kommst du nie quasi in den Zwiespalt, wenn du jemanden zurechtweisen musst, wo du irgendwie wahrscheinlich, haben dir ja Beziehungen zu Leuten, die regelmässig draußen unterwegs sind.
Ja, doch, zwischendurch natürlich schon. Wenn ich vorletzte Woche einen Fall hatte mit einem Klienten, wo wir wirklich lange daran waren, Vertrauen aufzubauen, wo es darum ging, dass er endlich mal Termine bei uns im Büro wahrnehmen kann, dass es bei ihm ein Stück vorwärts geht. Und nachher habe ich ihn seit langer Zeit eigentlich wieder mal an einem wirklich blöden Ort in der Stadt um intravenösen Drogenkonsum gehabt und bin hergestanden und habe interveniert und habe wirklich gefordert, dass er jetzt zwar auf seine Spritzen aufzieht, aber das nicht da konsumiert und weitergeht. Dann ist schon ein Zwiespalt gehabt, weil ich dachte, okay, unter Umständen gefährde ich jetzt 3-4 Wochen intensive Beziehungsarbeit, weil er mir es abbricht, weil in dem Moment hat er natürlich gar keine Freude gehabt. Der ist auf einem Zug gewesen, der hat den Schuss dringend gebraucht, hat nachher unserer Aufforderung Folge geleistet und ist gegangen. Das ist schon drin. Da ist man durchaus im Zwiespalt.
Ja. Und das sind Momente, eben, wo allenfalls die Doppelrolle kontraproduktiv sein kann, oder?
Ja, kontraproduktiv ist eben noch so ein bisschen die Frage. Ich sage immer, wie ist aus Sicht vom Klienten, oder? Wenn ich sage, ich fordere ihn ja auf und ich mache ihn darauf aufmerksam, dass es da nicht gut ist und ich frage noch, warum konsumierst du eigentlich ein? Und das machen wir bei öffentlichen Plätzen. Die andere Konsequenz ist, dass er eben unter Umständen eine Polizei verwünscht hätte. Und bei der Polizei hat er unter Umständen hat er mal sicher einen Bus und je nachdem hat er mit auf den Posten müssen und dann wäre noch der Stoff beschlagnahmt worden. Und bei mir hat er ja die Chance, er kann aufziehen und geben ihm die Chance, er kann konsumieren. Er soll einfach nicht an einem so einem öffentlichen Ort, wo viele Leute durchlaufen, konsumieren.
Mhm. Eben, zum einen setzen dir ja eigentlich von der Politik festgelegte Massnahmen um. Bern ist da nicht unbedingt ein weisses Tuch, was er so Stadtbildpolitik betrifft. Also ich meine, der Wegweisungsartikel ist in der Stadt Bern entstanden. Gleichzeitig sind ihr von der sozialen Arbeit repräsentiert eigentlich die Seite vom System, die eine helfende Hand will, bieten. Ist das kein Konflikt für dich?
Nein, es ist eigentlich wirklich kein Konflikt. Mit unserer Arbeit, eben, wenn wir jetzt den Wegweisungsartikel ansprechen und so, es hat eine Zeit lang sehr viele Wegweisungen gegeben, die sind wirklich deutlich zurückgegangen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das wegen uns ist, aber wir haben doch in der Stadt Bern einerseits, dass auch Politik, also Stufe Gemeinderat, ist auch so, dass man sagt, okay, auch Personen, die am Rand der Gesellschaft sind, die gehören zu Bern. Und was wir dort halt einfach auch bieten können, ist, wir können Lösungen anbieten, die diesen Personen, die nach wie vor den Aufenthalt im öffentlichen Raum störungsfrei, also ohne, dass sie mit repressiven Massnahmen konfrontiert werden, können ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn man beim Bahnhof den Haupteingang anschaut, ist lang ein grosses Ärgernis gewesen und der Bahnhof ist halt der Treffpunkt der Anständig und dort haben wir uns sehr stark darauf eingesetzt, dass wenn man auf das Hauptportal vom Bahnhof zugeht, auf der linken Seite, dass dort Betonmauern ohne Funktion können abgebaut werden, dass man die Küderkübel können versetzen, dass sich die sogenannten Anständigen nach wie vor der können aufhalten, aber halt ein bisschen mehr Platz auf der Seite haben, dass sie im Durchgang nicht stören. Und das ist von der Stadt genehmigt und finanziert worden. Und man gesagt hat, okay, da können wir eine Lösung, die Leute können dort bleiben, aber es tut gleich nicht die Störungen nehmen ab und dann hat man die Massnahmen realisiert. Und ich eigentlich finde, das ist so ein gutes Beispiel von Bern, wo man so einen pragmatischen Umgang hat damit.
Bis zum nächsten Rechtsrutsch.
Ja, nehmen wir an, da geht es nicht zu Bern.
Okay. Das hoffen wir. Spannend ist eben, du bist immer noch selber viel auf der Gasse unterwegs. Wer triffst du im Moment? Wer ist draußen?
Also ich bin leider nicht mehr so viel draußen, wie ich gerne wette. Mache rund 2 Schichten pro Woche. Also antreffen haben wir sehr viele Personen, die wir seit 11 Jahren kennen, die wir draußen antreffen. Es hat sich aber deutlich geändert in dieser Zeit. Das heisst, ganz am Anfang haben wir fast nur Drogenabhängige und Alkoholabhängige gehabt, die uns beschäftigt haben. Die Szene hat massiv geruhigt. Neu dazugekommen für uns, die eine schwierige Klientel ist für uns, weil mir der Zugang sehr schwierig ist. Es sind Personen mit psychischen Problemen, die sich zunehmend im öffentlichen Raum aufhalten. Plus Gruppen von Migranten, die gar nicht einmal vielleicht auffällig sind, aber die sich sehr stark abschotten von anderen Personen, die sich ausschließlich bei ihnen in den Gruppen aufhalten. Und was ganz schwierig ist, aneinander zu kommen, ist einfach nur die sprachliche Verständigung grosse Herausforderungen bietet.
Du hast es gerade erwähnt, also eben ein grosses Thema im Moment sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die auf der Gasse landen. Das ist eine neue Entwicklung, so wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Über das Thema und die Ursache, und auch wie ihr als Bündner damit umgeht, möchten wir nochmal reden und das nach dem nächsten Lied. Silvio, was hören wir?
Highway to Hell, AC/DC.
Warum?
Gib gute Energie, es ist morgen um 9:30 und ich bin noch nicht so wach.
Here we go. Ihr hört Radio Rabo 95,6. Zu Gast bei mir am Subkutantag heute ist der Silvio Flücker, Leiter von Pinto Prävention, Intervention, Toleranz. Im ersten Teil von unserem Gespräch hast du, Silvio, erzählt, dass ihr vermehrt auf der Gasse Menschen trefft, die aufgrund von einer psychischen Erkrankung dort landen. Wie erklärst du dir das?
Es gibt auch, es sind so sehr erklärungsstrenge. Zu einem ist sicher, dass eben bei uns die klassischen Zielgruppen, die viel, viel aufmerksamer gefordert haben, dass wir dort eine ruhigere Situation haben. Also wir haben ja mehr Zeit, auf das zu achten. Und andererseits ist es so, dass Personen, die wir draussen auf der Gasse haben, häufig aus der Psychiatrie kommen, nach einem relativ kurzen Aufenthalt. Dass aber Personen sind, die soziale Strukturen häufig fehlen, wo häufig auch Obdachlosigkeit ein Problem ist. Und die kommen einfach dort zu der Psychiatrie aus, sind dort eigentlich medikamentös eingestellt, aber anhand von ihrer Situation nicht fähig, Medikamente dauernd zu nehmen. Und dann geht es aber relativ schnell wieder bachab mitten. Und wir werden einfach auf so eine aufmerksame Hand von wie sie sich verhalten im öffentlichen Raum.
Die psychiatrischen Kliniken im Kanton Bern werden privatisiert und stehen darum unter einem herben Spardiktat. In Bern sind rund 50 Stellen abgebaut worden und in Münsingen sind 2013 sogar 2 Abteilungen geschlossen worden. Die Plätze für Langzeitpatienten sind von 80 auf 6 reduziert worden. Also 80 minus 6, 74, sind das die Leute, die ihr jetzt auf der Gasse trefft?
Nein, also sicher nicht die 74. Ich glaube, was so ist, Langzeitpatienten, ich glaube, eine relativ schlechte Auslastung gehabt. Dazumal ist aus diesem Grund eigentlich beschlossen worden, Sparmaßnahmen. Was wir spüren, ist, dass die Personen, die wir haben, das sind halt viele Personen noch mit einer Suchtproblematik oder mit schweren psychischen Problematik, die eine geringe Verbindlichkeit haben. Das heisst, man bringt sie nicht wirklich freiwillig an einen Termin. Die werden häufig eingewiesen, auch gegen ihren Willen. Oder manchmal treten sie ein, weil sie einen Moment haben, wo sie denken, okay, jetzt brauche ich eine Behandlung. Und dann werden sie im ersten Moment werden sie medikamentös eingestellt. Und was man früher hatte, ist, das ist unsere Wahrnehmung, auch das, was uns Klienten schildern, ist, dass man hat noch mehr Zeit in der Psychiatrie für mit diesen Personen in der Gesprächstherapie etwas zu machen. Und heutzutage ist es eher so, dass sie medikamentös eingestellt werden. Und wenn man nachher sagt, okay, jetzt ist es eigentlich gut eingestellt, dann lässt man sie wieder raus. Ist manchmal nach 3-4 Tagen. Und die sagen, früher hätten sie länger können bleiben, auch ist mehr in Gespräch geregelt worden. Das heisst, sie waren über eine Woche, 2 der gewesen. Was ihnen dazu dient, hat sich wirklich ein bisschen zu stabilisieren. Und auch die Medikamenteneinnahme wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit, einen Ablauf und eine Gewohnheit reinzubringen, was ihnen, wenn sie rausgekommen sind, erleichtert hat, eigentlich die Medikamente auch weiterzunehmen. Und nachher auch die Ambulanz. Massnahmen und Therapien, die es gibt, die Angebote können wahrzunehmen. Und heute kommen sie einfach nach 2-3 Tagen raus. Sie sind zwar medikamentös eingestellt, aber sobald sie das Medikament nicht mehr nehmen, sie sind wieder am gleichen Punkt wie vorher. Und das ist nachher, ich glaube, Psychiatrie redet eher von einem Dreitüreffekt.
In welchem Zustand treffen die Leute auf der Straße?
Ja, hoffentlich auch, gerade im Moment, wo es noch nicht so straub ist. Aber wir haben schon Personen. Also, eine Person haben wir, die ist seit dem November, wohnt die in einer Murnische, am Stadtrand von Bern, schlaft nicht, sitzt nur, hat massive Verfolgungswahn, also sieht, hat Wahnbilder von Freunden von ihnen, die umgebracht werden und hat, das Gefühl, dass das staatliche Autoritäten oder Geheimdienste oder die Russen und wer auch immer sind. Und die Person lebt extrem zurückgezogen, redet mit niemandem und es wird einfach zunehmend wird's schlechter bei ihr, der Gesundheitszustand. Und Einweisung gibt Psychiatrie haben wir versucht und das ist nachher abgelehnt worden nach dem Motto, ja, sie keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung da. Das ist das, was für eine fürsorgerische Unterbringung eigentlich müsste sein. Und am gleichen Abend ist er wieder draußen gewesen. Wir wissen einfach, der ist dort in dieser Murnische und macht sich mit der Zeit halt schon ein bisschen Ratlosigkeit bereit. Ja, was will man jetzt noch? Weil wir sehen die Person, wir müssen dem in der Art können zuschauen. Und uns bleibt nachher nicht viel anderes übrig, als wieder probieren, eine Gefährdungsmeldung zu schreiben und bei der nächsten Gefährdungsmeldung halt noch mehr darauf hinweisen, dass es nicht um akute Fremd- oder Selbstgefährdung geht, sondern dass es eine massive Verwahrlosung ist, wo wir denken, wenn es nicht super abgeklärt wird, psychiatrisch und medizinisch, dass dieser Person einfach früher oder später mal wirklich etwas passiert.
Ist das so ein Begriff quasi psychische Verwahrlosung, der anwendbar ist, um so eine Massnahme einzuleiten?
Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die so eine Massnahme einleiten. Eins ist unter anderem auch Schutzbedürftigkeit. Und Schutzbedürftigkeit sehen wir sehr häufig eigentlich geben. Weil die Personen mit ihrem Verhalten im öffentlichen Raum sich halt schon etwas aussetzen, was sie selber wie nicht kontrollieren und nicht steuern können. Und wir hatten auch schon Personen, die massiv auffällig unterwegs waren im öffentlichen Raum. Und dann haben wir es sehr lange probiert, mit wie eine Art Liebe zureden und einfach probieren zu motivieren, in die Psychiatrie zu gehen, bis wir nachher mal zum Notfallpsychiater sind. Mitgenommen, dann hat sie nachher eingewiesen. Und im Nachhinein ist nachher wie eine Art der Vorwurf gekommen, warum hat er denn nicht schon viel früher reagiert? So nach dem Motto, geht ja nicht, dass dir mich so rumlaufen in diesem Zustand im öffentlichen Raum. Und für uns ist jemand einem Notfallpsychiater vorzuführen und eine Zwangsmassnahme halt auch ins Auge fassen, ist halt der letzte Punkt, die letzte Möglichkeit. Aber zwischendurch wird es auch wieder gespiegelt, hey, hätte das viel früher gemacht, weil ich habe mich selber nur mehr unter Kontrolle gehabt, also hätte jemand stellvertretend sollen eingreifen. Das ist auch so ein relativ heikler Spagat, den wir zu machen haben.
Das ist vor allem manchmal ein Grad, oder? Da geht es um die Mündigkeit von Menschen und um die Einschätzung von außen, wenn die bevormundende Massnahme angebracht ist, oder?
Ja, also in den meisten Fällen kann man eine Gefährdungsmeldung machen und dann werden die Leute wirklich einfach mal, dann geht es wirklich mal darum, dass abgeklärt wird, sind die gefährdet, und das ist noch weit davon entfernt von jeglicher Massnahme, dann schaut einfach mal jemand ein bisschen von Amts wegen her. Aber wir probieren eigentlich auch das können, ein bisschen zu verhindern. Wir haben zum Beispiel neu, das ist seit knapp ein halbes Jahr, haben wir jeden Freitagmorgen bei uns eine Psychiaterin, die ehrenamtlich bei uns arbeitet, wo Klienten, wo wir das Gefühl haben, dass man sie wirklich mal, dass man sie mal ein bisschen beurteilen soll, dass sie mal an ein Gespräch sollten mit einer solchen Fachperson, einfach ganz unverbindlich bei uns mal vorbeikommen. Es geht häufig auch ein bisschen darum, Vorurteile abzubauen gegenüber der Psychiatrie und für uns halt nachher auch, dass wenn sie ein Zeitchen mit ihnen gearbeitet hat, fällt es uns auch viel einfacher mit ihnen zu arbeiten, weil dann sind sie vielleicht durch Gesprächstherapie ruhiger geworden, medikamentös ein bisschen eingestellt, was es einfach auch erleichtert, mit dieser Person ein verbindliches Gespräch zu führen, wo es dann darum geht, okay, jetzt sind wir an diesem Punkt, sie will an einen weiteren Punkt her, und wir zusammen schauen, wie kommen wir jetzt gemeinsam dorthin, wie können wir sie unterstützen, zu was ist sie fähig, wo man auch wieder eine Art Aufgabenteilung machen kann, um auch endlich ein Ziel verfolgen und nicht immer nur die psychische Krankheit oder der Wahn im Vordergrund steht.
Du sprichst ein Thema, das ich mir als Frage notiert haben. Und zwar, ich meine, sind ihr fachlich überhaupt gerüstet quasi für das Klientel?
Also fachlich gerüstet für irgendeine Betreuung oder eine Therapie? Ganz klar, nein. Wir sind sehr häufig, also gerade ich selber, ich bin häufig überfordert, weil ich nicht recht weiss, okay, was mache ich jetzt genau mit dieser Person? Wir sind daran, Weiterbildungen zu machen intern. Einerseits mit dieser Psychiaterin, andererseits ist, glaube ich, aktuell heute und morgen eine Mitarbeiterin von mir in einer Weiterbildung in Münsingen. Es ist einfach so, wir sind ja nicht da, für die Gesundheit von diesen Personen können, aufrechtzuerhalten oder die irgendwie zu therapieren. Was unsere Aufgabe ist, ist können feststellen, wie geht es diesen Personen und dann schauen, welche nächsten Massnahmen werden angesagt. Und genau aus diesem Grund haben wir jetzt eben Unterstützung von einem Profi geholt, der am Freitag bei uns da ist, wo uns der drin wirklich fachlich kann unterstützen kann. Plus jemand, der bei uns arbeitet, ist jahrelang Psychiatriepfleger gewesen. Das heisst, hat gewisse Erfahrungen, die wir auch schon darauf abstützen können. Aber im Zweifelsfall sind wir auf Profis angewiesen. Das ist ganz klar. Das ist nicht unsere Baustelle.
Und gleichzeitig sind ihr doch die Ersten, die die Leute auf der Straße antreffen. Also,
ja, wir sind
ist es dann gleich auch in Baustelle?
Ja, klar ist es eine Baustelle. Wir kümmern uns einfach darum. Wir probieren mit diesen Personen Lösungen zu finden. Aber wir sind ja nicht dafür verantwortlich, für dass die Lösung gefunden wird. Sondern wir können nach Lösungen suchen, wir können probieren, Sachen anzustossen, wir können probieren, sie zu vermitteln, freiwillige Psychiatrie. Und wenn das nicht geht, eben vielleicht schauen, okay, kommen Sie zu uns an einen Termin, zu dieser Psychiaterin, wo ich, abgesehen davon, dass es ein sehr gutes Angebot finden, dass es das gibt. Auch finde, es wird wirklich regelmässig genutzt. Und schlussendlich ist das klar, das sind Sachen für die Profis. Das geht eben nachher, da geht es um eine Therapie, da geht es um Medikamente, da geht es um häufig nachher auch, in welchen Institutionen können solche Leute überhaupt wohnen. Und das sind alles Sachen, wo ich muss sagen, dort müssen Profis von der Psychiatrie her, das ist ein Aufgabengebiet, das ist für uns zu komplex, können wir nicht bewältigen. Unser Job ist draussen festzustellen, wenn geht es jemandem nicht so gut, der darauf aufmerksam werden, die Personen ganz normal ansprechen und anhand von der Situation, die sich nachher ergibt, zu schauen, was ist die beste Lösung im Sinn von dieser Person.
Es braucht die Fachleute, es braucht die Fachbetreuung und das ist ja genau der Ort, wo gekürzt wird. Also da scheint es ein Loch im Sozialsystem zu geben. Oder so eine klassische Umverschiebung an einem Ort wird gespart und an einem anderen, dann gibt es einfach eine Verlagerung vom Brennpunkt, oder?
Also ich glaube es schon, weil wir stellen deutlich mehr Leute fest, so im öffentlichen Raum. Wir haben ja eben mehr Mühe, dass die Leute in einer Art eine Therapie oder ein Angebot bekommen, wo sie über eine längere Zeit mal drin sind, wo sie sich stabilisieren können. Und das sind schwierige Fälle und das sind auch Fälle, wo man nicht einfach sagen kann, machst jetzt einen Klinikaufenthalt und dann machst du eine Therapie und dann gehst du heim und wirst dort weiter betreut. Das sind Personen, die haben kein soziales Umfeld mehr, die haben noch eine Sucht Thematik. Die werden manchmal aus der Psychiatrie entlassen, direkt in ein Passantenheim, wo sie mit anderen Leuten zusammen sind, wo die Leute sich dort schon eine wahnsinnige Mühe geben, aber wo einfach die Nachbetreuung nicht gegeben ist und die Sparmaßnahmen jetzt noch mehr durchschlagen sollten. Und einerseits die Aufenthaltsdauer vielleicht noch kürzer wird in der Klinik, noch weniger Zeit da ist für Gespräche und wenn ambulante Therapiemöglichkeiten noch weiter abgebaut werden oder auch vielleicht auf dem Level bleiben, wo sie hier sind, sehe ich einfach, dass es wird zunehmend schwierige Fälle geben, wo wir nachher wie müssen sagen, okay, da können wir einfach nichts machen. Und das ist im Sinn von, wenn man draus ist und aufsuchend Sozialarbeit macht, ist es schon eine Frustration.
Das klingt ja nach einer Baustelle, wo hoffentlich sich Politik demnächst wieder annehmen. Was wünschst du dir für die Menschen mit einer geistigen Erkrankung, die im Moment durch das soziale Netz gehen?
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Zeit für sie aufgewendet wird. Und dort will ich bei Gott nicht dem Personal von diesen psychiatrischen Kliniken einen Vorwurf machen, weil die machen, was sie können. Aber einfach, dass mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt wird für solche Personen. Dass mehr Zeit kann investiert werden kann, um zu schauen, für eine richtige Folgenlösung für die Personen. Also, dass man die Personen an einen richtigen Ort herantun kann. Und einfach auch, dass man die Anzahl von den Institutionen, die solche Leute, die schwierig sind, die eine geringe Verbindlichkeit haben, die zwischen halt auch wieder vielleicht auch in einem geregelten Rahmen 4-5 Tage raus müssen, weil sie es nicht aushalten, dass man dort mehr solche Institutionen, solche Plätze würde auftun und nicht einfach dass die Personen rausstellt und sagt, okay, ist jetzt Medikamente eingestellt, funktioniert im Moment und nachher schaue ich irgendjemand. Weil die Leute sind nicht, die sind häufig nicht fähig, zu sich selber zu schauen nachher. Und mit einer kleinen Unterstützung habe ich das Gefühl, das kommt auch aus dem Gespräch mit den Klienten raus, dass es wesentlich länger stabil gehen kann.
Silvia Flückiger, wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch angekommen. Danke vielmals für deine Antworten, den Einblick in deinen Berufsalltag. Merci vielmals.
Merci auch.
Subkutan Talk.
Das war Silvia Flückiger, der Leiter der offenen Straßenarbeit Pinto, im Gespräch mit Irene Müller. Und wie ihr eventuell gemerkt habt, haben wir das Gespräch vor der Sendung für euch aufgezeichnet.
Rabe. Wie viel geht's, 1,6?
Jetzt ist es 3:03, Zeit für Apropos. In unserer neuen Rubrik Apropos, die heute startet, senden wir nun jede Woche einen Tipp aus einem kleinen Berner Kulturladen. Und apropos Straßenarbeit, da hat uns Anna Christen aus dem Buchladen Klamauk an der Postgasse in Bern einen Buchtipp gegeben.
Apropos. Also das eine Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist von Mario Steckmann, «Niemand soll frieren müssen, wie aus der Not eine Tugend wurde». Ich glaube, allen Stadtberner ist der Sleeper bekannt, der beim Henkerbründli bedürftigen Leuten wirklich die Möglichkeit zur Unterkunft gibt. Und der Mario Steckmann erzählt in diesem Buch, wie das eigentlich dazu kam, dass er den Sleeper hat eröffnet, was das die Ideen dahinter waren und auch ein bisschen, was das ja, Up and Downs in all diesen Jahren waren. Und erzählt so ein bisschen die Geschichte nicht nur von sich und von diesem Haus, sondern wirklich auch die Geschichte von der Entwicklung von Notschlafstellen. Für mich hat das Buch aufzeigt, dass es wichtig ist, nicht nur an sich zu denken. Für mich hat es aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass man die, in Anführungszeichen, Randständigen ernst nimmt und dass die ein absoluter Teil von unserer Gesellschaft sind, wo man einfach nicht vergessen darf und einbinden muss.
Apropos.
Das war's jetzt wieder mit einer halben Stunde Subkutan. An dieser Talksendung mitgearbeitet haben Irene Müller und Nicola Moller. Nächste Woche bei Subkutan widmen wir uns aktuellen Berner Startups. Wir berichten über die wohl jüngste Gastronomiebetreiberinnen in Bern und erzählen euch, wo ihr Tipps und Tricks erhaltet, um den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen. Jetzt wünschen wir euch ein sonniges Zmittag und vom Mikrofon verabschiedet sich Tom Hensel.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, wie viel 9,6?